gut, dass ich wirklich gezogen habe. Die fünfte Speicherung, die Entscheidung reden und über die sechste Geistesredung. Und möchte aber vorher, wie wir das auch die letzten Übungen gemacht haben, immer wieder so den Bogen spannen zurück. Und immer wieder so wiederholen auch kurz. Das wird auch immer ein bisschen neu sagen, wo wir stehen. Und das möchte ich wissen, was ist jetzt der Anschluss eben an die fünfte und sechste Speicher oder das fünfte und sechste Element. Und für heute oben habe ich auch Ausdrücke gemacht, vier Seiten. Und die erste Seite dient dann dazu, jetzt den Rückblick zu machen und auch einen Ausblick auf die weiteren Speicher. Ich würde jetzt sagen, auf welcher Seite wir sind. Gebe ich das. Dann darf man ja ins Internet denken, dann kann sich dann dort arbeiten. Ich würde zuerst ganz allgemein, das wäre das erste Bild, das wir am Anfang haben, warum nochmal befassen wir uns mit all dem, was wir uns in diesem Jahr befassen. Was soll das Ganze eigentlich? Und man kann sagen, es geht bei all dem, was wir hier machen, was wir miteinander lieben, schon haben wir sehr cooles Bild haben, aber auch in der grundlegenden buddhistischen Praxis eigentlich um eine Einübung von einer anderen Art von Wahrnehmung, als wir sie vielleicht nicht sonst einfach haben. Nämlich größere Achtsamkeit und Sammlung, die wir alle haben. Irgendwann sind wir noch gesammelt und achtsam, aber oft eben auch unachtsam und nicht gesammelt. Es geht darum, die beiden Fähigkeiten zu trainieren, um mit diesen Fähigkeiten mitzukriegen, was in uns und um uns passiert und damit zu einer anderen Art von Wahrnehmung eigentlich kommen. Mit dem Ziel, das, was passiert, in uns vor allem, aber um uns und in der Kontakt auch, zu erkennen, was an dem ist heilsam und unheilsam, was schafft Stress, was schafft Leid. Und dann, indem es erkennt, zum ersten Schritt, zweitens eine gewisse Freiraum zu gewinnen, um nicht einfach zu reagieren, sondern eine Freiraum zu gewinnen, um Einfluss zu nehmen, in einer Art und Weise, dass sich Stress oder Leid ein bisschen pauschal gesagt, aber vielleicht im altmodischen Wort. Also alles, was uns unzufrieden, unglücklich, leiden lässt, eigentlich mit der Zeit aufzulösen. So, dass es am Schluss eigentlich ganz erlebbar das war so denn, das Ziel. Das war dann die sogenannte totale Befreiung oder die Erleuchtung im Buddhismus. Das war das Ziel. Und das heisst, wir machen eben probieren, und das für dann ab und zu ein Missverständnis, das man hat, wenn man so überall in den Medien über Achtsamkeit oder so liest, dann hat man einfach das Gefühl, das heisst einfach mal schön versenkt dort sitzen und möglichst ruhig und mit Weichzeichen und so, also, so wenn ich vor allem ein Wellness-Prospekt, das ist auch ein Teil davon, ja. Aber es geht eben darum, die Sammlung und die Achtsamkeit als ein Instrument zu brauchen, um Bewegung mitzukriegen. Es ist nicht nur im Moment sein, sondern es ist auch mitzukriegen, was passiert von Moment zu Moment? Was läuft denn eigentlich ab? Und das war das Thema vom bedingten Entstehen. Das heisst, das, was wir erleben, unser Erleben, oder wie wir, wie auch die Umwelt um uns herum funktioniert, ist in diesem Art Modell vom bedingten Entstehen abgebildet. Es ist hier so als ein Kreis abgebildet, das man für den Buch ist eine reduzierte Form davon. In der buddhistischen Lehre selber hat das 12 Elemente und ich habe hier eigentlich zwei Elemente zusammengenommen, nämlich die 5 Kahantas, die sogenannten Daseinshaufen und Samsara und Samsara, Rat von Samsara. Es ist hier eigentlich zusammengebracht, das hat auch sehr viele Überschneidungen. Und einfach reduziert und vereinfacht, aber es geht einfach darum. Das heisst, zu merken, was laufen so Schlaufen, immer wiederholende Muster in unserer Wahrnehmung, in unserem Verhalten, wie wir uns verhalten, aber auch anders mit gegen uns verhalten, was läuft dort ab und welche von diesen Mustern, welche von diesen Rädern, die sich dort drüllen, sind eben unheilsam, wie könnte man da Einfluss nehmen, wer ist noch auch heilsam, wie könnte man die verstärken. Es geht nicht von hier und beides, es geht das Heilsame verstärken, Unheilsame versuchen zu reduzieren. Das wäre eigentlich so das Generalthema von diesem Jahr. Also Achtsamkeit auf Bewegung anzuwenden. Nicht nur in Anführungs- und Schlusszeichen im Moment sein, schön verzeigt und präsent, sondern dann mit dem Präsentsein auf Bewegung, auf Vorher und Nachher auch zu schauen, was passiert wirklich vom Moment zu Moment. Das war auch der erste, wo man etwas Gutes einleitend braucht, und das ist etwas, was wir im MBSR-Kurs eigentlich gerade einem Morgen so miteinander bei mir im Kurs, die haben das geübt, da haben wir miteinander gesprochen. Und dann haben wir uns als erstes mit Körper und Geist beschäftigt, das war die erste Speicher oben. Und da sehen wir jetzt auf dem Blatt, was ist das eigentlich? Oder? Ihr seht hier erstens, eigentlich ist das nicht anders, das ist eigentlich fast die Beschreibung von der Szenerie, kann man sagen. Damit überhaupt kein Bedingungs, damit überhaupt etwas kann passieren, damit Wahrnehmung kann passieren, damit man überhaupt etwas wahrnehmen kann, braucht es eigentlich eine Grundlage dafür. Und zwei Sachen. Und das ist einerseits, braucht es eben Körper, materiell, so wir können annehmen, Formen, Farben, Gerüche und so weiter. Alles, was wir können mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen, das wäre eigentlich einmal, das wäre Körper, eine Form. Und es braucht einen Geist, der mit dem in Resonanz kommt. Wenn man mit darüber nachdenkt, ist das Thema von heute, über Gefühle, die sich entwickeln. Und die beiden, Körper und Geist, so in dem ersten Bild, die sind sehr eng miteinander verwoben. Wir selbst sind ja hier Körper und Geist. Es ist ganz eng zusammen. Also es ist wie zwei, die im Ruderboot sitzen, miteinander rudern. Und eben, wenn der Körper krank ist, dann wirkt er das auf den Geist aus. Und umgekehrt, wenn der Geist in Mitleidenschaft so ist, wirkt das auf den Körper. Es ist unmittelbar ganz eng, sind die miteinander verbunden. Das ist also einfach so wie Theaterszenerie. Oder? Das ist dort, wo es stattfindet, das bedingt den Entschluss, innerhalb von dem. Das war am ersten oben und die ersten Speicher. Dann braucht es praktisch, damit keine Wahrnehmung passieren, braucht es Instrument, sagen wir dazu. Das heisst, der Punkt 2 auf dem Blatt, es braucht praktisch Wahrnehmungsvoraussetzungen. Sonst passiert keine Wahrnehmung. Es braucht etwas, das ich wohnen kann, aber es braucht auch Instrumente, die ich wohnen kann. Und das sind unsere Sinnesorgane, die wir an diesem Bild miteinander behandelt haben. Die fünf übrigen, die wir gemeinhin bei uns als Sinnesorgane bezeichnen. Aber eben auch das, was im Geist denken, fühlen, wo man dann uns heute vor allem damit beschäftigen, wo eben auch als Sinnesorgan, als Sinneswahrnehmung da mitgezählt wird. Dann als drittes, ja, wenn wir die Instrumente haben, dann muss damit Wahrnehmung passieren, muss in einen Kontakt, zu einem Kontakt, wo die mit etwas wahrnehmen. Also die sind gesund, wenn wir ein gesundes Ohr haben, dann nimmt das Ohr, ob man will oder nicht, einfach Sachen wahr. Es hört. Ein gesundes Ohr hört einfach vor sich hin. Es nimmt einfach Schallwellen und das wird durchgefallen und dann löst es etwas aus und uns auch sieht. Und wir schmecken und wir riechen, ob man jetzt will oder nicht. Es passiert. So, solange die gesund sind, passiert das einfach. Das heisst, mit den Sinneswahrnehmungen kommt es zu Kontakten und auch, ob man das eigentlich will oder nicht, man genauso anschauen, Kunst mit dem Kontakt unmittelbar gleichzeitig eigentlich zu einer Gefühlstönung. Das ist nur nicht wirklich ein Gefühl, ein ausgebautes Gefühl wie Trauer oder Angst oder Wut oder irgend so etwas, sondern das ist so ein Grundrauschen, ist mir das angenehm, unangenehm oder ist es neutral, kann ich es gar nicht so richtig sagen. Und damit sind wir bei dieser gestrichelten Linie. Eigentlich alles bis zur Bahn können wir nur sehr indirekt beeinflussen. Wenn wir einen gesunden Geist haben, einen gesunden Körper, ein gesundes Sinnesorgan, dann passiert einfach automatisch Kontakt. Weil die funktionieren einfach vor sich an. Wir können nicht sagen, ich will jetzt nicht denken. Das Hirn denkt vor sich hin, es produziert nonstop. Das Ohr hört nonstop. Es kommt permanent zu Kontakt. Ich sehe nonstop, solange ich die Augen offen habe. Selbst wenn ich sie zuhabe, kommen wir für den inneren Bilder. Also wir können gar nicht gross beeinflussen. Wir können nicht beeinflussen, ob der Körper jetzt hat, der Geist, und auf die Welt kommen. Ein Kind auf die Welt und hat einfach mal einen Körper und es hat schon einen Geist. Der entwickelt sich dann zwar, aber, und auch wie er sich entwickelt, kann das Kind auch nicht gross beeinflussen. Und so unsere Physiologie irgendwie beeinflussen. Aber wirklich, was mit unserem Körper ist, was wirklich passiert, auch dass er einfach einen Alterungsprozess unterworfen ist und irgendwann einfach stirbt, können wir nicht beeinflussen. Wir können es vielleicht ein bisschen rauszögern und die gesünder oder weniger gesund leben, aber eigentlich wirklich, das passiert vor sich hin. Das passiert einfach. Wir können zwar vielleicht beeinflussen, welchen Kontakt finde ich möglich, indem ich das und das anschaue, das und das lese, die und die Leute begegnen. So kann ich es indirekt beeinflussen. Aber dass ich dann zu Kontakt komme, wenn ich etwas höre, wenn ich etwas sehe, das kann ich eigentlich nicht beeinflussen. Das passiert dann einfach. Das heisst eben, es ist nur so ein bisschen indirekt beeinflussbar. Das sind einfach die Voraussetzungen, die passieren bis dahin. Und wo wir heute jetzt weitergehen, im Punkt 5 und 6, wo ich dann noch die Ausführungen drauf komme, dort gehen wir jetzt in, wirklich in das rein, was in uns im Geist passiert, im Punkt 5. Wie erkennen wir, wie wird uns der zuerst Sinneswahrnehmung, wie wird uns dem Gedanken erkennen und so weiter. Und dann, was heisst das für ein Erleben? Das wären die Themen von heute oben, Punkt 5 und 6. Und dann geht es dann weiter, was aus dem unser Verhandlungsimpuls oder ein Denkimpuls resultieren, wo dann effektiv im Punkt 8 in ein Handeln, in eine Aktion, in einen Gedanken weiterdenken. Es muss nicht unbedingt immer von außen sichtbar sein. Dass ich etwas einfach weiterverfolge, dass ich den Gedanken jetzt weiterverfolge. Das sieht von außen gar nicht mehr, dass ich jetzt etwas weiterdenke. Das wäre auch ein Handeln. Und wir sehen so die Punkte 4, bis etwa so 7, die sind alle sehr nah beieinander. Es ist eigentlich ganz schwierig, das zu unterscheiden. Das ist extrem hoch. Und wenn ich das auch mit so runden, in einem runden Kreis, das hat alles so wie Schnittmengen. Und eigentlich passiert das alles teilweise fast nicht unterscheidbar in unserem Geist irgendwie. Und trotzdem sind es, und das werden wir heute ein bisschen versuchen, auseinander, ein bisschen Phasen, wo man vielleicht, wenn man gegiert ist, ein bisschen mehr kann erkennen. Aber was grundsätzlich extrem schnell abläuft. Es ist, als würde man in Google irgendeinen Begriff eingeben und dann jagt es hinterher irgendwie tausende von Stichwörtern raus. Das ist unmittelbar blitzartig und der unser Kopf ist noch viel schneller als Google. Das ist extrem schnell, was wir denken. Es ist extrem ineinander verzahnt und es gibt Rückkopplungen und so. Und von dem her ist nicht jede so unterscheidend, wenn man das versucht, so ein bisschen auseinanderzuziehen und zu bräuchten, man hat einen gewissen Grad von Künstlichkeit und wird der Sache auch nie ganz völlig gerecht. Aber es hilft uns vielleicht ein bisschen einfach zu verstehen, um was es hier geht. Ich möchte in einem ersten Schritt möchte ich einfach einmal, dass der Punkt 5 und 6 einmal ein bisschen ausführen, was wir darunter können verstehen. Und möchte dann in einem zweiten Schritt darauf eingehen, was könnte das jetzt für die Praxis von Achtsamkeit, die wir miteinander erleben, was könnte das bedeuten? Und dann noch länger konkret steht, was gäbe es für ganz konkret, was wir machen können. Also zuerst möchte ich das zuerst einmal fast nicht sagen, was könnte das, was könnte man darunter verstehen, mit ausfalten mit euch. Und dann in den nächsten Schritt mit euch, okay, was hat auch Buddha selber zu dieser Geschichte gesagt, was hat auch für Kicks dazu gegeben? Und dann nachher konkret, was könnte man eigentlich machen? Einfach ein paar Ideen geben, für das ich dann abschließen kann. Das wäre das, was ich heute so gerne mit euch machen würde. Zuerst also zu dem Punkt 5, Unterscheidung. Ich habe mir überlegt, was könnte ich dem sagen, wie könnte ich das kann alles in deinem Kopf läuft. Kann das für deine Selbstbeurteilung oder gibt es jetzt für gewisse Anregungen, was erzählen? Ja, wie können wir das überhaupt kopieren? Was genau läuft da eigentlich ab? Und die haben dann entschieden, dass es eigentlich so drei Punkte sind. Primär, aber was ich jetzt auch wichtig finde, eben zu schauen, was könnte das heißen für eine Achtsamkeitspraxis, und sind die drei Punkte: Erkennen, Interpretation und Beurteilung. Das wäre der Punkt 5. Und das Erleben wäre dann der Punkt 6. Ich möchte jetzt auf die einzelnen Punkte im Folgenden eingehen. Wenn wir etwas sehen, zum Beispiel, darum schlägt ihr die Tulpe durch. Wenn ihr da vorne schaut, dann seht ihr zuerst einmal eigentlich, es sind irgendwie unterschiedliche Farben. Da gibt es Gelb, da gibt es Orange, da gibt es Grün. Eben vermutlich haben die alle erkannt, dass das Tulpen sind, die wir jetzt mal haben. Ich hoffe, es sind Tulpen. Also, das sind Tulpen. Unterschiedliche Arten von Tulpen und auch haben offensichtlich in einem unterschiedlichen Zustand. Und wir sehen das, und obwohl das ganz unterschiedliche Tulpen sind, in einem ganz unterschiedlichen Zustand, da hat es solche drin, wo so Blätter völlig abgefallen sind, weil man wird auf, wenn die anderen hier wären, nicht unbedingt sehen, dass es eine Tulpe gesehen ist. Nebenan sieht man es vielleicht noch eher bei denen, und bei denen dann ist es offensichtlich, ja, das ist für uns eine Tulpe. Das erste Mal, was eigentlich passiert, wenn wir so Sinneswahrnehmung machen, das finde ich schon extrem verrückt eigentlich, dass wir etwas sehen. Wir sehen das alle. Und obwohl das sehr unterschiedlich ist, sagen wir, das sind Tulpen. Das ist nicht etwas ganz Verrücktes, sondern das können. Und obwohl das in unterschiedlichen Zuständen sind, und da werden auch sicher unterschiedliche Tulpen sorgen, ich bin jetzt noch nicht Botaniker, oder das jetzt kann sagen, aber es sind unterschiedliche, sehen wir einfach, es sind Tulpen. Also wir können aus den paar Informationen, die wir hier sehen, irgendwie eine bestimmte Art von Blättern, bestimmte Farben, bestimmte Form von dieser Blüte, bildet sich in unserem Kopf ein Muster, wo wir können am Schluss sprachlich benennen. Oder bildlich gesprochen, oder hier gezeichnet. Wir haben hier unseren Herz-Geist-Raum, wie wir ihn auch schon hier ähnlich auch schon gezeichnet haben. Und wir haben dort gesagt, die Sinneswahrnehmungen, die wir hier haben, die werden irgendwie abgespeichert. Und als Kind haben wir mal gehört von unseren Eltern, das sind Tulpen. Irgendwann haben wir das halt einmal gelernt und haben mit dem Bild, wo wir immer wieder gesehen haben, haben wir einen Begriff Tulpen abgespeichert. Und können auch, obwohl das sehr unterschiedliche Wahrnehmungen sind, wie aussortieren, oder obwohl das eigentlich sehr streut, was wir hier sehen, und sehr unterschiedlich ist, können wir das wie zusammenfassen und sagen, es ist eine Tulpe. Das heisst, wir haben eine Sinneswahrnehmung oder Einkunft, und dann nehmen wir vielleicht jetzt eine Farbe vor und sagen, ah, das ist rot und gel, und dann, aha, wird das weiter vernetzt, da hat's denn, das hat so und so eine Form, wie geht das an andere Erinnerungen weiter. Und irgendwie am Schluss kommt aus diesem Prozess raus die Erkenntnis, es handelt sich hier um eine Tulpe. Und damit kommt dann auch die sprachliche Benennung, es ist eine Tulpe. Und das Verrückte jetzt eben an dieser sprachlichen Benennung, wir sagen all denen hier Tulpe. Dabei sind sie erstens unterschiedlich und zweitens sind sie in einem völlig unterschiedlichen Zustand. Und da merken wir jetzt, was wir hier auch gesagt haben. Wenn wir Sinneswahrnehmungen haben und die abspeichern und sprachlich benennen, findet etwas wie ein Einfrieren statt von einem Zustand. Wir haben wie ein inneres Bild in der Tulpe gesehen. Und die ist eigentlich, das ist nicht der ganze Prozess hier dabei. Irgendwie können wir es dann in Analogie erkennen, was es ist, aber wir haben nicht einen Prozess gespeichert, sondern eigentlich einen Zustand. Wir haben, also wenn ich an eine Tulpe denke, dann denke ich nicht an eine Sorte. Ich weiß nicht, wie es wirklich geht. Trotzdem können wir eben erkennen, es ist eine Tulpe. Aber das mit der sprachlichen Benennung findet wie ein Einfrieren von einem Prozess, den man hier nebeneinander sieht, statt. Wenn wir das Benennen und einmal erkennt haben, wird es auch automatisch eingeordnet in ganze Begriffsstrukturen. Wir würden sagen, okay, das ist eine Tulpe und dann weiß ich nicht genau, zu welcher Pflanze das gehört, da hast du eine Zwiebelpflanze, aber und dann ist es eine Blume und dann ist es eine Pflanze und dann kann ich das praktisch so, wenn ich jetzt mehr wüsste von Botanik, könnte ich das relativ verästelt einordnen und weiss, aha, das ist die und die Pflanze, gehört zu denen und denen, hat die und die Wirkung und so weiter. Also ich tue es klassifizieren, einordnen. Und darum habe ich auch hier, und das ist jetzt in Abweichung von den anderen Symbolen, das ist nicht ein Lehrbuch, also es kommt nicht, das ist nicht ein altes Symbol. Die anderen, die kommen schon aus der buddhistischen Lehre, die sind sehr alt, etwa 2500 Jahre. Das hier nicht. Ich habe das genommen, das ist wie so eine, können Sie sich vorstellen, das ist wie ein Koordinatensystem. Ich lege praktisch einen Begriffstitel drüber und kann dann nicht das, was ich sehe, einbauen. Durch das entsteht für uns auch eine Orientierung. Wir wissen eben, das ist eine Pflanze und es ist nicht ein Hund. Sondern wir können das einordnen, was es ist. Es gibt damit für uns auch eine Orientierung von dem, wo wir wahrnehmen. Wenn wir jetzt etwas nicht kennen, wir kennen das vielleicht, wir nehmen etwas wahr, wo wir nicht können sagen, was es ist. Das passiert uns wahrscheinlich nicht mehr so häufig in unserem Alter, aber es gibt manchmal Situationen, wo wir irgendetwas sehen, hören oder erfahren, was wir noch nie erlebt haben. Und da merken wir, wie uns das sehr schnell irritiert und wir werden sehr schnell unsicher. Wir wissen ja nicht, wo ich jetzt bin, wenn wir jetzt so im Skifahren im Nebel sind und können uns nicht orientieren. Das ist sehr, ein ganz komisches Gefühl. Man ist nämlich jetzt hier links und rechts, wo Dinge herkommen oder im Kreis drüllen. Oder in der Nacht finden wir vielleicht nicht aus dem Schlafzimmer raus, weil wir plötzlich nicht wissen, wo es eigentlich ist. Das ist sehr irritierend. Wenn wir die Orientierung verlieren, wo wir über den Denkprozess kriegen, ist das ganz schwierig. Und dann versuchen wir das in Analogie irgendwie, halt irgendwie einzuordnen, zum Stimmen zu bringen. Was wir aber eben haben, durch den ersten Prozess vom Erkennen, was ist es, wir haben eine gewisse Reduktion von Mehrdeutigkeit. Es gibt eine Reduktion, eine Vereinfachung und eine Einfrierung von einem Prozess. Damit wird es eigentlich viel einfacher handbar. Wir können über Tulpen reden und wir nicht jetzt sagen, es ist die Tulpe in dem und dem Zustand. Wir können sagen, wir haben jetzt oben die Tulpe gesehen. Punkt. Wenn wir das jetzt sehr genau beschreiben, dann braucht ein paar Sätze oder ein paar Abschnitte, das wird ganz schwierig. Also wir können sehr stark durch die begriffliche, unser begriffliches Denken und das Strukturieren sehr vereinfachen und das macht es dann sehr effizient. Und es geht sehr viel Informationen in die verloren, vom unmittelbaren Erleben, vom Tod. Also das wäre der erste wichtige Schritt, wenn wir etwas wahrnehmen, ein Sinneswahrnehmung, was wir uns rein können, ist, dass wir einfach einmal fast unmittelbar das Publizartig nochmal ist, wird das abgeglichen mit Sachen, die wir schon kennen und schauen, aha, kenne ich das schon, ist das sehr ähnlich und dann kommt irgendein Begriff und ich weiß, was es ist. Also das, all das, was wir schon erlebt haben, ist eigentlich die Grundlage dafür, dass wir das, was wir jetzt erleben und eben nennen können. Wenn das einfach alles leer wäre, könnte man nicht sagen, das ist ein Dulden. Es ist nur möglich, wenn wir Vorwissen haben, was sich akkumuliert hat und in uns abgespeichert. Also der erste Schritt, wichtige Schritt in dem Punkt 5 Unterscheidung ist das Erkennen oder die Frage, was ist es eigentlich? Im nächsten Schritt dann kommt es um die Frage, ja, was ist eigentlich die Bedeutung von dem? Was heisst das jetzt? Nicht was ist der Name, sondern was hat das für eine Bedeutung für mich? Zum Beispiel stellen wir uns vor, ich laufe durch zwei Strassen ab oder in den Sonnenstrasse und es kommt euch jemand entgegen und ihr merkt, ah, das Gesicht kenne ich und dann kommt es noch näher und dann merkt ihr, ah, es ist die Person, eine Freundin, ein Freund, eine Bekannte, eine Nachbarin, was auch immer. Also da sehen wir mal, aha, zuerst gibt es eine Sinneswahrnehmung, dann gibt es eine Einordnung, aha, das ist das Gesicht, das ist der Name. Und mit dem Namen kommt dann aber auch Verbindung, Erinnerung an die Person. Was bedeutet die Person für euch? Freut euch jetzt die 10? Oder eine, nein, eher nicht, ich würde lieber gerne das Trottoir wechseln, zum Beispiel. Was nicht, mit uns nicht nur ein Erkennen gibt, sonst kommt man eine ganze Bedeutung mit. Was bedeutet die Person für euch? Ihr seht vielleicht auch, was die Person für Gesichtsausdruck hat. Und ihr könnt, ihr sagt für die, sieht traurig aus. Wir machen eine Interpretation von dem, was wir sehen. Ist sie traurig, ist sie freudig, ist sie angenehm, ist sie aufgestellt. Also man kann das, was wir sehen, anfangen interpretieren und sagen, was ist, wie, was bedeutet das jetzt für mich, dass ich das sehe. Und wenn man das letzte Mal hat das gesagt hat, nein, bei der Sinneswahrnehmung, habe ich schon gesagt, dass das Wort Sinn kommt von dem indogermanischen Wort Send, was so ursprünglich heisst, eine Richtung nehmen, eine Fährte suchen. Also mit Sinneswahrnehmung ist eben unmittelbar Sinn verbunden. Das heisst, das, was ich wahrnehme, nehme ich nicht einfach nur übrigens wahr, sondern ich versuche es dann wie eine Bedeutung zu geben oder einen Sinn zu geben. Was heisst das jetzt für mich? Es ist nicht einfach nur einfach eine Wahrnehmung irgendwie, sondern was ist der Einfluss? Was heisst das für mich? Für mein ganzes Erleben, für meine Beziehungen. Das heisst, ich setze das, was ich wahrnehme, in Beziehung zu mir selber, aber auch für die Verziehung, die ich habe. Wir können das wieder noch ein anderes Beispiel uns überlegen. Angenommen, unser Partner, unsere Partnerin, spart Muttertag, bringt Blumen. Oft dann ein bisschen schön wie das Tier. Also, wenn er eine solche bringen würde, würde man sagen: Hey, das ist wäre eine spannende Interpretation, wenn man das interpretieren würde. Und überhaupt die Interpretation muss, wenn jetzt jemand Blumen bringt. Ist das Arbeit gegeben? Oder, oh, das ist los, das ist irgendwie ein gefressen? Oder muss eine Entschuldigung? Und dann ist es für was für Blumen? Sind sie jetzt gelb oder rot? Oder, also, mit dem, was wir dort kriegen oder sehen, ist zu Interpretationen verbunden. Es ist nicht einfach nur, wenn wir sehen jetzt Tulpen, sondern was heisst jetzt Tulpe in diesem Zusammenhang für mich selber? Und damit kommt zu dem Erkennen etwas völlig Neues dazu. Man setzt es eben in Beziehung und versucht einen Sinn zu sehen für uns. Was heisst das jetzt in diesem Moment? Die Frage vielleicht auch, wie kann ich das wahrgenommene nutzen für mich, für meine Ziele, für meine Zwecke? Und das ist ein wichtiger Punkt für das Thema so Gedankenmühlen, wo wir alle kennen, wie das ist, wenn man eine Nacht im Kabin schlafen und einem etwas gefällt. Die Frage, was bedeutet es für mich, vielleicht eben, was könnte alles passieren, wenn ich da wohne? Ich habe morgen haben wir frei, aber wir haben morgen irgendeine Begegnung in der Familie, wo wir wissen, oh, das ist immer ein Funkenbiss dort. Und das ist für die Begegnung, die ich vorstelle, oder ein Ströfer, ein Ausspruch oder irgendwas. Und dann können wir uns auch überlegen, was könnte jetzt passieren? Wir können, also wir haben Gäste eingeladen und wissen genau, ob es das gut oder nicht. Wir können es sein, dass so Szenarien durchspielen. Also, wenn das das macht, dann wird das. Soll ich das kochen, dann ist das. Also, wir können so x Szenarien durchspielen und in dem sind wir Meister. Wir können uns ganz viel mit dem, uns reinkommst und mal zu uns in Bezug setzen, sagen, was ist, wenn sich das so und so ändert? Was wird das heißen für mich? Ist das gut oder nicht? Und die so praktisch Szenarien einfach durchdenken. Und sehr häufig, wenn wir uns ängstigen oder stressen, ist das eigentlich so, dass wir in so Szenarien denken immer sind. Wir spielen x Szenarien mit durchen Wahrscheinlichkeiten und sagen, was wird das für mich bedeuten? Also das, wenn ich mal irgendwie einen schwierigen Termin habe, dann stelle ich mir vor, oh, der sagt mir das und das, oder ich mache mich lächerlich, oder ich kann nicht genau das rüberbringen, was ich will, oder es gibt Schritte, also es kommt eine Bedrohung, wenn ich eine mögliche Bedrohung rufe, es ist mir wichtig, ich stelle mir das aber vor, alles in den Kopf, und dann verschiedene Varianten durch und bin ganz stark mit so Szenarien denken, mit Angstvarianten beschäftigt. Und darum, ich glaube, das ist immer noch in meinem Kursordner, ich finde das so ein super Zitat von Mark Twain, oder? Die schlimmsten Dinge in meinem Leben sind nie passiert, sondern ich habe nur nicht gedacht. Also 90% und nur mehr von dem, was wir vorstellen, was alles könnte uns passieren, ist nie passiert. Wir haben einfach nur gedacht, das könnte passieren. Und Das ist eigentlich, dass wir eben das, was wir wahrnehmen, eine E-Mail, einen Gesichtsausdruck, anfangen interpretieren und sagen, was könnte das für mich und für meine Zukunft und für das, was mir wichtig ist, bedeuten. Das ist das, was ich meine, da, was bedeutet es, diese Interpretation. All das schwingt da mit. Und dann kommt, das ist sehr eng jetzt mit dem verbunden, kommt praktisch Beurteilung, ja, wie ist das jetzt? Ist das gut oder schlecht? Das ist ganz eng mit deren Interpretation natürlich verbunden. Und es ist auch nochmal aus den Sinneswahrnehmungen raus für mich, dass wir eigentlich fast Sinneswahrnehmungen fast automatisch verbunden sind mit einem gewissen, Urteilen, ist für mich eigentlich schon oft in der Art und Weise von unserer Sinneswahrnehmung angelegt. Also so erkläre ich mir es zumindest. Ich weiß nicht, ob das würde Neurologen und so dann gleich sehen oder die Leute, die sich mit solchen Sachen beschäftigen. Aber für mich ist es einleuchtend. Also, wenn ich mir vorstelle, was ich gesagt habe, wo man es von der Sinneswahrnehmung kann, wenn wir schauen, wie nehmen wir wahr, dann ist eigentlich mein Name permanent Unterschied wahr. Also, wenn wir die Hand eben im tiefwarmen Wasser, in einem tiefgradigen Wasser haben und zwar über in einem anderen Topf, auch einen gewissen Grad im Wasser, merken wir keinen Unterschied. Wir merken erst den Unterschied, wenn sich etwas ändert, wenn die Temperatur ändert oder die Textur von dem, was ich anlege, oder der Geruch sich anfängt zu ändern, oder Wärme zu Kälte wird, oder eben Hell-Dunkel-Unterschied. Nur das nehme ich wahr. Wenn alles da innen genau gleich hell wäre und genau die gleiche Farbe würde zurückkommen, die gleiche Wellenlänge, die Leute würden wir uns nicht sehen. Es wäre auch irgendwie undifferenzierte Fläche. Wir nehmen Unterschied wahr. Und indem wir so Unterschied wahrnehmen, ist dann unmittelbar mit dem verbunden, ist jetzt das, was ich wahrnehme, gut oder ist schlecht. Also das folgt fast wie irgendwie daraus. Mit dem wir interpretieren, ist das jetzt für mich gut oder nicht. Das heisst, aus der Interpretation heraus, etwas, was für mich eben, ich für mich gut interpretiere, das nützt mir oder das ist mir nicht, das würde ich dann als gut beurteilen und etwas anderes, das Gegenteil eben als schlecht. Und jetzt ist mir sehr interessant, an was messen wir eigentlich? Also, was hilft uns eigentlich zu interpretieren und dann auch einen Urteil zu finden? Und das sind jetzt, glaube ich, immer zwei Sachen, oder sind. Und das eine hängt auch wieder mit dem Sprachlichen zusammen. Wir haben von ganz vielen Sachen wie eine Idealvorstellung gespeichert. Wenn ihr jetzt die Augen zu machen und sagt euch, denkt an einen Tisch, dann habt ihr irgendein Bild von einem Tisch in euch. Aber ein Tisch kann nicht dort hinten ins Holz sein und vier Beine haben. Es kann eigentlich eine Runde sein mit einem Fuß, da kann der Wandanschlupf sein, da kann ein Glas sein, da kann ein Stein sein, völlig egal. Aber wenn wir das Wort Tisch hören, haben wir ein Bild Tisch. Wir haben eine Vorstellung, wie ein Tisch ausgesehen hat. Oder was wir uns an einem Tisch vorstellen. Klar könnte man es dann differenzieren. Ich würde sagen, stellt euch alle Arten möglichen Art von Tisch vor. Dann würdet ihr euch so rund und alles würdet das machen. Wenn ich sage, einfach stellt euch einen Tisch vor und ein Bild. Das heisst, wir haben von ganz vielen Sachen wie eine Vorstellung ein inneres Bild oder eben so eine Art Idealtyp. So ist es. Wir haben auch ein Bild davon, wie, das ist jeder für sich ganz unterschiedlich, was ist ein toller Sinn? Was ist ein guter Freund? Was ist ein Partner, eine Partnerin? Was ist ein guter Sohn? Was ist ein schöner Oben? Was ist das? Das ist ein gutes Essen. Also wir haben eigentlich Vorstellungen, die ziemlich fix sind. Wir haben wie Ideal oder einen inneren Maßstab, der eigentlich fast fix ist. Das kann sich schon über die Zeit verändern, aber es ist ein Maßstab, wo wir einfach einmal Sachen, die wir erleben, kann messen. Und die Frage ist nicht immer, und das ist eigentlich ein bisschen der Punkt von so Ideal, Bilder, dass sie eben ideal sind. Sie sind wie der Wirklichkeit entnommen, aber sie sind übersteigert und in sich klar erklärt. Und die finden wir ganz selten so in der Realität. Der ideale Partner, den wir uns vielleicht vorstellen, da sind wir vielleicht nicht geworden mit dem. Und trotzdem ist es uns ein Partner. Also, die Vorstellung, die wir haben, was lesen ideal, oder wie will ich auch sein? Was habe ich davor? Wie möchte ich sein? Das ist nicht ideal für mich selber. Das ist etwas, wo wir uns, ich glaube, alle ganz häufig messen. Habe ich jetzt die Aufgabe, das Telefon, das Gespräch gut gemacht oder nicht? Ich habe eine Vorstellung davon, wie das sein soll. Und häufig, wenn es eben zu Enttäuschung kommt, und das ist eben das Ende der Täuschung, ich habe eigentlich gemeint, es ist so, oder ich kann es vielleicht erwähnen, dass es so ist, aber es ist eben nicht so. Das Bild, die Realität unterscheidet sich von der inneren Vorstellung, wie etwas sein soll. Also wir haben unter anderem fixe Maßstab und ein ganz schwieriger Maßstab ist, dass wir das Gefühl haben, wir sollten so sein, und zwar einfach in jeder Situation und kontinuierlich. Und damit verpassen wir auch wieder etwas in der Realität, dass wir uns einfach permanent im Fluss sind und ändern. Wir sind nicht immer gleich, es ändert permanent. Und das ist auch das Gefährliche an den Idealtypen und das Gefährliche an der sprachlichen Benennung, dass eben das, was wir benennen, ist nicht fix, die Tulpe verliert. Und trotzdem sagt die Tulpe. Es ist einig, der Fluss und die Veränderbarkeit ist wie ausgeblendet. Das ist der eine Teil von so vom Maßstab. Das ist mit etwas stabilem, fixem Bemiss. Und wir kennen das, also ich zumindest an mir kann ich sagen, dass ein großer Teil von sich Leid zu erfüllen ist, sich mit einem inneren Ideal messen, der unrealistisch ist, wenn es wirklich anschaut. Das ist eines der ganz grossen Selbstentwertungstriebe, die man hat. Nie genug. Es ist immer noch, das Ideal ist so hoch, dass es sich gar nicht erreichen kann. Es ist unerreichbar, darum ist es ein Ideal. Und trotzdem streben wir hoch und haben das Gefühl, wir können das Ideal erreichen. Aber weil es eben Ideal ist, geht es gar nicht. Es ist eben Ideal. Es ist eine Vorstellung. Das zweite so Treiber von Vergleichen ist, dass wir nicht das mit einem absoluten Vergleichen, sondern einfach mit dem, was wir uns herum haben. Ich vergleiche das, was ich jetzt auch mit dem, was der Petra hat, und sage, oh, der Petra ist auch verschickt, der Herr, ja, da geht es auch. Oder, jetzt bin ich ein bisschen angedresst in der Gesellschaft. Ich fange mich, eigentlich habe ich nicht reingekommen, ich fand, ich bin gut angezogen, dann komme ich rein und denke, mein Gott, wie bin ich angezogen? Das ist mir auch im Lehrsinn passiert, jetzt geheißen, ja, wie soll man Casual soll man kommen? Und ich wusste, was das ist, und dann habe ich gefragt, was ist Casual? Ich sage, ja, Freizeit. Dann habe ich gesagt, Freizeit, und dann war das ein Abschiedsfest von einem Chefarzt auf einem Golfplatz. Irgendwann. Und ich bin in Sandalen gekommen, im Velo, verschwitzt, der Scheiß gesehen, kurze Hose, Bermudas, Freizeit, oder? Und die alle, Kittel, da habe ich nicht gemerkt, jetzt bin ich, also es ist unmittelbar, nicht stimmig. Schon wenn ich auf den Golfplatz zugefahren bin, der Hasenlut, das ist ziemlich heftig. Die haben auch komisch geschaut, die haben auch gefunden, es passt irgendwie nicht. Okay. Also das hat mir mit dem Erfolg gefunden, bis heute angezogen, dann wird es entsprechend. Es hat sich dann schlagartig geändert. Also das ist so eine, wo man merkt, ja, wie hier ist, das passt nicht. Also man fühlt sich mit dem, was in der Gegend ist, auf ein Vergleichen und dann plötzlich ändert sich etwas. Und ein ganz grosser Faktor von Leid schaffen, ist sich mit anderen permanent vergleichen. Und das ist nicht einfach nur, das ist meistens klingt nicht besser, schlechter. Bin ich besser angezogen oder schlechter? Bin ich mit intelligenter vorgestellt und so. Das ist permanent, das ist so das, was im Sozialen passiert, sondern permanent zu schauen, wo bin ich eingeordnet. Oder durch dich besser, schlechter. So. Und das sich so vergleichen, und das sind eigentlich alles Variablen, das ist nicht eine fixe Vorstellung. Ich kann mich einfach permanent vergleichen und damit orientieren. Und fange dann an, eben beurteilen aufgrund der Energie. Entweder an einem absoluten Maßstab oder im Vergleich zu anderen. Dass sich so permanent vergleichen, das wird in der buddhistischen Lehrmana geschildert. Es ist ein permanent Vergleichen ich und andere. Was vor allem in diesem Vergleichen mitschwingt, dort ist jemand anderer und dort bin ich. Es ist eine Trennung. Nur dann kann ich vergleichen. Es ist keine Verbindung, sondern es ist eben trennend. Es ist eine starke im Vergleichen und Beurteilen ist eben nicht, dass ich eine gemeinsame Übung feststelle, das kann auch sein, aber normal bin ich trennend zu. Und ich trenne mich eben auch. Ich hier die anderen. Das ist ein ganz spannendes Thema, das Mana und sich vergleichen. egal was wir jetzt machen, ob wir jetzt das mit einem relativen Vergleich machen oder mit einem absoluten, mit einem Ideal, Diskrepanz von dem, wie ich finde, es sollte jetzt sein, oder was jetzt der andere, der ist jetzt irgendwie besser als das, oder das Ideal ist nur nicht gereicht, was ich so machen will. Die Diskrepanz, die ich hier wahrnehme, das ist das, was wir dann als Spannung und als Leid oder als Stress wahrnehmen. Die Differenz zwischen dem, wie es sein soll und wie es ist. Das, die Spannung, das ist das, was eigentlich Leid ist. Das ist die Differenz zwischen denen, wer ist und einem Soll. Sei das jetzt ein fixes Soll, ein Ideal oder Variables. Die Spannung dazwischen, das ist zwar auch anregend, das gibt uns eine Herausforderung, aber wenn wir sind nicht dort, wo wir nicht sind, sondern wir sind nicht dort. Ich habe jetzt gerne Sonne, aber es ist halt blöderweise, ich sitze auf dem Balkon, habe mir alles schön Tee angestellt, das Buch angelegt und zack, ist die Wolke da. Mhm. Jetzt habe ich eine Sonne und gemütlich das Buch lesen und ist die Wolke da. Also die Differenz zwischen dem, was ich mir jetzt vorgestellt habe, schönen Nachmittag mit Buch auf dem Balkon in der Sonne, ist weg. Das ist das. Damit haben wir, das ist eigentlich das, was in der Unterscheidung immer passiert. Also erkennen, was ist es überhaupt, begrifflich fassen, wissen, mit was habe ich es zu tun, was ist praktisch der Inhalt von meinem Denken in mir innen, was hat das für eine Bedeutung für mich und mit der Interpretation von der Bedeutung, wie beurteile ich das. Das ist eigentlich das, was in dieser Unterscheidung, in diesem Geist, der jetzt abläuft. Wobei da gibt es eine ganze Unterschattierung im Querbezug. Aber das für mich, finde ich, glaube so, wie ich so durch den Notdenk habe, eines das Wichtigste. Jetzt kommt aus dem raus, das kennen wir alle von uns, ist nicht, dass wir das jetzt einfach nur irgendwie wahrnehmen, oh, das ist jetzt gut oder das ist schlecht. Wir sehen eine Person oder ich erlebe irgendetwas, sondern und damit können wir eigentlich mit dem nächsten Punkt rein, es passiert etwas mit mir im Erleben. Ich nehme das nicht nur wahr und ordne das bei, sondern mit dem schwingt Emotionalität mit. Da passiert etwas Gefühlsmäßiges. Mit dem Prozess von Erkennen, von Interpretation und Beurteilen führt in uns jetzt eine emotionale Resonanz, eine gefühlsmäßige Resonanz, und mit dem einigen herkommt. Und das ist auch etwas wieder ein klassisches Bild, das finde ich ein sehr schönes Bild, ich kann es auch nicht so schön zeichnen. So schön, denn ich habe eine Vorstellung, die ich gerne zeichnen würde, ihr merkt schon. Also, ich kann nicht so gut zeichnen, das wird ein Töpfer sein hier. Das ist in der klassischen Darstellung ist das ein Töpfer, der eben aus einem Klumpen Ton, den man hier auf der Töpferscheibe hat oder sonst, eine Gefäßform. Das heisst, aus dieser Masse Ton, nämlich aus dem Erkennen, Interpretation, Beurteilung, aus dem heraus formt sich eigentlich eine Geistesregung, eine Emotion, ein Gefühl. Das passiert. Das heisst, je nachdem, was wir erleben, was wir wahrnehmen, was wir interpretieren, beurteilen, führt das in uns zu Freude, zu Langeweile, zu Hass, zu Kitz, zu Großzügigkeit und so weiter. Also die ganze Palette von Emotionen. Ob wir dann eigentlich etwas gern haben werden, ob uns etwas lieb und noch ist, hängt eigentlich sehr stark ab, was das für Emotionen in uns hervorruft. Also das, wo wir eigentlich so auf der Suche sind eigentlich die Emotionen, das, was wir da dürfen. Wir haben einen Mensch, sei das jetzt ein Kind oder ein Partner oder eine Partnerin. Und ich darf gerne, wie sie so aussieht und so ist und was das in uns für eine was in unserem Leben hervorruft, das ist relevant. Wie fühle ich mich mit jemandem? Wie fühle ich mich mit dem und dem? Mit dieser Musik, was löst das in mir aus? Es ist nicht einfach nur Ton hören, sondern was führt das zu einem Erleben in mir? Das ist das, was relevant ist, was wirkt in mir. Das heisst, das hängt davon ab, und wir dann später schauen, in den nächsten Schritt dann was löst das für Impulse in mir aus, denn im Sinne? Zu was für Impuls führt das? Also das Erleben ist maßgebend dafür. Jetzt kennen wir das vielleicht, wenn man so das Erleben und wie man auch etwas an sich gleich so sehr ähnlich erlebt, zum Beispiel bei unserer Nachbarn, wenn wir im Treppenhaus treffen. Das spielt meistens vielleicht grundsätzlich mit wahnsinnig sympathischen Gott, wird ab und zu auf die Nerven, wie wenn wir eine Wäsche haben gelobt, wenn wir einen Wäschtag haben. Und grundsätzlich ein bisschen ein angespanntes Verhältnis mit dem und deren. Und jetzt kommt es aber sehr darauf an, in was für einer Tagesverfassung begegnet dieser Person. Das merkt man, das ist sehr unterschiedlich. Und wir kennen einen Begriff, wo heute bin ich im falschen Bein aufgestanden. Wenn man sagt zu mir, heute bin ich auf dem falschen Bein aus dem Bett. Also meint eigentlich das. Das heisst, das, was hier in uns, in dem Geist und immer passiert, je nachdem, wie die Interpretation oder die Beurteilung stattfindet, hängt sehr stark davon, was ist da eigentlich für eine Art Grundgestimmtheit in diesem Geist drin. Oder? Also ich kann es also fast sagen, ja, kommt ein bisschen an, was ist das da für eine Folie drin? Oder? Ist das die rosa-rote Brille? Und ich bin einfach mega zu gut. Dann ist grundsätzlich einmal der Nachbar, der mich sonst nervt, das schaffe ich sogar, dem ganz herzlich einen guten Tag zu wünschen und ihn anzulachen. Selbst wenn dann nicht wirklich schräg alle. Und diesmal ist mir das einfach irgendwie, das hält an mich ab. Ein anderes Mal dann, wenn ich auf der anderen gestimmt bin, ist es vielleicht dann wieder so. Die gleiche Situation, ich treffe wieder, aber meine Grundstimmtheit ist einfach eine andere. Das heisst, das, was immer passiert, hat eine andere Färbung. Das kennen wir alle sehr gut an uns, die innere, bin ich jetzt sehr entspannt in der Ferien oder bin ich einfach extrem unter Strom? Also es hat ganz einen massiven Einfluss darauf, wie wir erleben. Und darum ist mich auch das in der Schulung gehabt. Das kennen wir, wir können den Geist holen, den können wir beeinflussen. Also, das ist auch ein Teil von dieser Metameditation zum Beispiel. Man kann in sich eine grundsätzlich grosszügige Haltung wie schulen. Das ist einfach verspricht. Man kann sagen, möge ich offen sein oder möge ich grosszügig sein. Das ist das, was man in den Metameditationen machen. Wenn man das eigentlich uns immer darauf ausrichtet, so möchte ich sein, dass uns immer wieder sagen und in die Stimmung, auch in unsere Stimmung wachrufen, können wir das beeinflussen. Wir können unsere innere Gestimmtheit, wenn wir uns begegnen, können wir beeinflussen. Wir haben das, wenn wir den Kurs gemacht haben, noch erinnern. Wir haben am 7. oben so über achtsame Kommunikation, haben so ein Lieblingsbeispiel gemacht, wo wir entweder lang liegt und ablehnend zugelassen haben, oder sehr interessiert. Das macht sofort etwas völlig anderes. Wie ist es nur gemacht? Ich sage, ich schwöre mir vor, eigentlich bin ich hässlich auf die Person und jetzt versuche ich mich vorher anders einzustellen. Aha, wie könnte es dieser Person gehen, was könnte ihr Standpunkt sein? Eigentlich sind wir auch nur grundsätzlich das Beste. Sie ist auch nur ein Mensch, oder? Sie hat auch ihre Sorgen und Nöte. Wenn ich mich auf so ein Gespräch so einstelle, oder mir alles nochmal in Erinnerung rufe, was die eigentlich gemacht hat, komme ich völlig aus dem Gespräch rein. Ich habe den Raum, wie den kann ich beackern, den inneren Geist, der ist zugänglich. Das können wir machen. Was mit diesen Stimmungen aber ist, und das kennen wir auch, sollte die Gestimmtheit, sei das jetzt Trauer oder Freude oder Aufgewühltheit, massive innere Aufruhr und Ängstlichkeit oder Selbstzweifel, die sind extrem stark, sie sind extrem vereinnahmend. Die können praktisch den ganzen inneren Raum überfluten. Das heisst, wir sind völlig verloren in unserer Wut oder in unserer Angst. Wir sind wutentbrannt. Wir haben keine Distanz mehr zu dieser Emotion. Die macht uns total den Geisteswurm zu. Und trotzdem, und das ist wie das Verrückte, eigentlich ist das die Emotion, die da kommt, ist auch wieder etwas, wo wir mit uns einfach wahrnehmen können. Es ist eigentlich eine Sinneswahrnehmung, die in uns passiert. Und wir können auch wahrnehmen, was jetzt da gut ist. Nur normalerweise haben sie das Gefühl, ich bin völlig gut. Aber ich bin jetzt völlig freudig, völlig überlaufen. Völlig, verliere mich völlig in dieser Freude und meinen Überschlag. Aber eigentlich ist das einfach eine Emotion oder ist das eine Sinneswahrnehmung, die völlig uns überflutet und umgibt. Wenn wir einen Schritt zurück machen, merkt man eigentlich, es ist auch etwas, das wie ein Geräusch kommt oder vergeht. Wir sind vielleicht schon mal Liebe gesehen, aber heute so sind das vermutlich nicht. Also ich merke es zum Beispiel nicht. Wir sind vielleicht schon einmal traurig gesehen, jetzt sind das vielleicht nicht. Wir sind schon mal Freude gesehen, also das kommt und geht eben auch. Wir sind aber gerade mit dem, das, was unser Ich ausmacht, ich bin, hat ganz viel zu tun mit diesen Emotionen. Wir definieren uns sehr häufig über den Zug, ich bin jetzt traurig. Ich sage einfach, ich bin traurig, nicht ich habe Trauer in mir. Das ist völlig komisch, dabei ist es aber nicht so. Ich bin traurig. Also ich, das, die Trauer ist ich, und ich bin traurig. Und ich bin Freude. Das ist auch sprachlich. Das ist eine ganz enge Identifikation. Mit dieser Identifikation, mit all dem, werden wir dann hier gegen Ende vom Jahr dann hier in dem Zentrum vom Unwissen, hier ist eine Linde in einem Stock. Das ist dort ein Thema. Was glaube ich, bin ich? Und ein Teil, wo wir sagen, wir sind unsere Emotionen, und wir sind unsere Gedanken. Das, ich denke, also bin ich. So wie ich denke, das bin ich. Ich bin meine Gedanken. Dabei denkt mein Hirn einfach Gedanken. Wie mein Ohr einfach hört und mein Auge einfach sieht. Aber wenn eine völlig andere Identifikation hat, das Gefühl, das ist viel mehr das, was ich bin, was hier in diesem Geist mir passiert. Wir können uns nicht mit dem identifizieren, was wir hören. Aber wir identifizieren uns mit dem, was wir denken, fühlen und spüren. Das ist das, was wir uns damit identifizieren. Das haben das Gefühl, das bin ich. Und haben darum auch üblicherweise viel weniger Freiraum. Distanz ist so schön so negativ, oder wie so distanziert, das ist meine ich. Ich habe wenig Widerstand, wie viel mehr, ist viel mehr daran verklebt irgendwo und habe keine Freiraum, andere Varianten zu sehen. Weil ich habe das Gefühl, so ist es jetzt einfach. Die Emotionen dann auch, und darum ist ja das schon Emotionen angeht, die bewegen offensichtlich etwas, die Emotionen wirken dann sehr stark wieder zurück auf den Körper. Das ist dann das, wo eigentlich aus dem Herz-Geist-Strom zurück wird. Wenn ich mich durchfühle, dann habe ich entsprechend den Körperhaltung. Wir sehen üblicherweise eben dieser Person, wenn sie im freien Stoß entgegenkommt. Normalerweise, man kann sich auch verstellen, aber wenn man die Person gut kennt, sieht man einfach erst den Blick, wie es denen kommt. Also das schlägt voll durch. Je nachdem, wie wir uns sind, dann wissen wir genau, wenn sie so aussehen, dann ist es meist, wovon man wohl so gut. Oder man hat etwas, was sich gedrückt. Das ist etwas, was sich völlig die innere, das innere Gedrucktsein, die innere Gute, die innere Freude, die wirkt sich in uns, wie unsere Körperhaltung ist. Das bewegt uns. Und eben unsere Emotion folgt einer Bewegung, einem oberen Bewegung. Also hier folgt der Bewegfuß, und das werden wir nachher an der nächsten Übung kommen, sieben und acht. Wenn wir jetzt einfach das uns noch mal ein Beispiel so mit einer Rolle passieren lassen, das wie ich bisher gesagt habe, so als Zwischenstand, bevor ich dann darauf komme, was könnte das bedeuten für unsere Praxis. Wir haben uns hier überlegt und jetzt einfach mal ein Beispiel gegeben. Wir kommen am Montag ins Geschäft, hier oben arbeiten, aber mal zum Schnellen an und erzählen über das Wochenende. Oder du hast irgendwie was hast gemacht und so. Und wir haben vielleicht ein Wochenende hinter uns, wo man nicht so daheim gesehen ist. Wir haben vielleicht einen Streit gehabt mit dem Sohn oder mit der Tochter oder mit dem Partner. Oder irgendwie, sonst ist es einfach nicht gut gegangen. Also wir würden sagen, das Wochenende ist nicht so daheim gesehen. Wir hören jetzt zuerst an, fragt uns jemand, aha, du wirst die Wochenende gesehen, das ist einfach mal eine Sinneswahrnehmung. Er fragt uns etwas. Ich höre ein Geräusch, ich interpretiere das als das und es ist eben das Wort. Und damit kommt es zu der Verbindung Wochenende. Und dann mit dem Wochenende, mit dem Begriff Wochenende, nämlich das letzte Wochenende, sind dann ganz viele Assoziationen verknüpft. Gefühle, Gedanken, wie habe ich mich gefühlt, Erinnerungen und so weiter. Die tauchen dann auf. Und ich beweise es eben einerseits an dem, wie ich so lebe. Jetzt hat der andere mir gesagt, ich habe ein super Wochenende gehabt, weißt, wir sind voll gesehen, wir haben es toll gehabt in der Familie. Alle. Und der Teil davor ist, mein Wochenende ist gar nicht so schlecht gewesen. Wenn der das erzählt, ist es ja, ja, also, hätte schon können besser sein können. Also irgendwie, wir haben es einfach ein bisschen, haben nicht gewusst, was machen und sind ein bisschen umeinander gekommen. Und die haben das super, haben einen Ausflug gemacht und sind gewandert und haben etwas Tolles erlebt. Und ich bin eigentlich daheim gehockt. Also das heisst, das, was ich jetzt höre von den anderen, beeinflusst mich, dass ich zurück. Und ich fange das an zu bemessen. Und vielleicht bin ich vor Ort relativ neutral gewesen, aber nachher, nachdem es mir bin ich frustriert. Bei Omi hat ich etwas anderes gemacht. Es hat etwas in mir gemacht. Es hat die Gefühlslage verändert. Man hat auch gehört, ich mir gedacht, suchen jetzt gar nicht ein besonderes Thema, höre ich, was bei den anderen mal gelaufen ist, und sage, hey, also habe ich es mir gut gehabt. Also, das hört sich dann sehr gut. Also, dann kannst du fast gar ganz gut auch in die andere Richtung. Okay, das wäre mal so das von den Punkten 5 und 6. Und jetzt ist schon der Bitte schon gefragt, ja, was heisst das jetzt denn für unsere Praxis, wenn wir uns dann jetzt annähern. Bis jetzt haben wir einfach mal versucht, ein bisschen zu beschreiben, was ich unter diesen drei oder vier Sachen verstand und wie könnte man das für ein bisschen strukturieren. Das erste, was wir haben, das kann ich jetzt hier nicht aufzeichnen, weil das hat keinen Platz mehr gehabt, das haben wir auf eurem Bild auf der zweiten Seite. Und zwar unten links. Wir haben, dass man sich das eben eigentlich bewusst ist, wir haben eigentlich irgendwie Sinneswahrnehmungen. Wir hören etwas, wir sehen etwas. Es kommt einfach der Gedanke, eine Erinnerung in uns auf. Und dann gibt es eben Geisteswege, es gibt Erkennen, Interpretation, Erleben und vielleicht dann mehrfach, weil das nimmt dann ja wieder andere Sachen in uns hervor. Das heisst, über so eine unmittelbare erste so Sinneswahrnehmung legen sich sowieso Segmentschichten, Gedanken und Gedanken und Interpretationen und Beurteilungen immer mehr drüber und drüber und drüber. Und es wird auch immer mehr die ursprüngliche Erfahrung, wie wir eigentlich zudeckt zum Teil. Wir sind gar nicht in Kontakt mit dem. Sondern irgendwo in einer von diesen Schichten, die sich über die ursprüngliche, wo man da Musik gehört und das löst uns etwas aus, legt sich irgendetwas drin und irgendwann sind wir in irgendeiner Geschichte mit dieser Musik, die man gerade gehört und Bahnen zu tun hat. Und ein Teil, der ist wirklich immer wieder im Versuchen, aus dieser Gedankenverlorenheit, das ist ja auch ein schönes Wort, der Gedankenverlorenheit, irgendwo verloren in dem, was im Kopf, Geist und passiert, wo nichts mehr mit dem, was unmittelbar da ist, zu tun hat, eigentlich zurückgehen. Das heißt, die Segmentschichten zum Teil wieder zurückgehen auf das ursprüngliche Erleben. Das machen wir immer wieder, wenn wir in den Irrtümern machen, versuchen, aus dem, was uns für den Tag wieder beschäftigt hat oder uns morgen bevorsteht, zurückzukommen und zu unmittelbaren Erleben. Das ist so ein Teil, was wir machen, wenn wir sagen, in die Körperwahrnehmung kommen, in die Atmung kommen. Das, was wir als Wirklichkeit erleben, das wird auch, ist größte Teil eigentlich nicht etwas, was wir außenwirklich erleben, sondern das ist all das, was wir dann, wo wir in uns innen wahrnehmen oder was rauskommt, eigentlich hinzufügen. Das ist eigentlich all das. Das meiste von unserem Erleben ist, passiert eigentlich nur im Kopf. Wir legen da Sachen und Sachen oben drauf. Und das ist eigentlich auch die Interpretationen, die wir da machen, so wie wir uns die Wirklichkeit interpretieren, ist eigentlich auch austauschbar. Keine in den Kursunterlagen möchte ich immer das Beispiel gehabt, so Schneider kontra Schneider, also die glaube ich, so Korbzeitung, wo zwei ein Ehepaar, wo genau die gleichen Sachen erlebt und dann beschützt der eine und der andere. Die haben genau das gleiche erlebt. Sie gehen Skifahren, aber sie sehen es völlig anders. Ich finde es spannend. Also man sieht, man erlebt den gleichen Tag, ihr erlebt jetzt alle den gleichen Vortrag, eigentlich genau das gleiche Wort, aber vermutlich ist für jeden von euch anders. Die Interpretation, erstens, wie ist das, heisst das etwas für mich, ist völlig unterschiedlich. Es ist, obwohl alle genau das Gleiche an sich hören. Das heisst, das, was wir als Wirklichkeit, so als einzigartig und als kann nur so sein erleben, ist eigentlich, nur wenn man schon jetzt fragen, was haben wir als Wichtiges mitgenommen von diesem Vortrag, wenn hat ihn gut oder schlecht gefunden, hat sich gelangweilt oder nicht, ist er kurz oder zu lang gewesen, egal was, völlig unterschiedlich. Er erlebt das völlig anders. Jeder von euch wird voll zu etwas davon erzählen, wenn man ihm etwas anderes erzählt. Das heisst, das, was wir in die Wirklichkeit, die wir wahrnehmen, ist einfach beliebig. Die können auch ganz über anders sein. Aber wir haben, sind dann stark identifiziert mit der Intensität, es gibt nur diese Variante und keine andere. Was wir hier haben, ich habe das so ein bisschen angedeutet, es gibt in dem Kopf innen gibt es eben so Verbindungen, die basieren in diesem Denk-Gefühl-Prozess. Und was es hat also Rückkopplungsschleifen und Sachen, die immer wieder gleich laufen. Wir alle, also es gibt für unseren Partner und unsere Partnerin sagt etwas, oder eben mein Sohn, einer von meinen Söhnen, lässt üblicherweise seine Unterwäsche im WC liegen. Obwohl ich das schon ein paar Mal gesagt habe, bis dann lässig, dass es wegkommt. Und das ist so ein Muster bei mir. Und das passiert regelmäßig gleich, darum ist es ja spannend. Man kann das immer wieder beobachten und das führt zu so einer klaren Interpretationszirkel und Verhaltenszirkel. Man muss das nur 3 Tage hintereinander machen, dann kann man fast darauf gehen, dass bei mir das Muster dann abläuft. Wenn er das 3 Mal hintereinander macht, ich das gesagt habe, dann wird es schwierig, das Muster, das da abläuft, nämlich ihm irgendetwas sehr deutlich zu sagen, oder es einfach halt wieder mal wegräumen und sagen, komm, schlafen drüber, aber einem stimmt es mir. Dann läuft so auf den Drücker, laufen bei uns Muster ab und jeder hat die. Es gibt einfach bei uns Knöpfe, die müssen einfach aus Öffnen drücken und die näher bei uns sind, desto besser können sie das. Und wenn sie dort aufdrücken, passiert immer wieder der Verlauf. Mehr oder weniger gleich. Und es geht eben darum, solche Muster und Verhaltensweisen erkennen. Und je häufiger wir eben solche Verhaltensweisen in uns ablaufen, das können Verhaltensweisen, Denkweisen, immer wieder Interpretationen sein, vielleicht merken wir immer, wir haben das Gefühl, dann hat etwas gegen uns oder die Person, die hat jetzt so komisch angeschaut, was ist denn los, und merken immer wieder, haben wir das und dabei ist es gar nicht. Die hat einfach irgendwie, hat nichts mit uns zu tun. Wir beziehen etwas auf uns immer wieder und dabei merken, es ist gar nicht so. Denn jeder kennt das ein bisschen in sich. Und das Problem ist an dem, je häufiger man so ein Muster denken, desto stärker wird es. Also, je häufiger man das dann durchgelebt haben, es ist ein bisschen, als wäre es wie ein Bach, der sich eingraben würde, oder das Wasser, das nicht durchfließt. Und je länger es halt durchfließt, desto tiefer wird die Schlucht. Und desto schwieriger wird das Wasser dann auch wieder umzuleiten. Und das gibt es in einer, und die Denk, aber die Denk- und Verhaltensmuster, die kann man beeinflussen. Es ist ganz schwierig, das wissen wir von uns selber, aber es ist grundsätzlich beeinflussbar. Und das ist eine Kernaussage von Buddha in einer Lehre, die ich euch noch möchte vorlesen. Nämlich darin steht, was der Mensch häufig bedenkt und sinnt, dahin geneigt wird sein Herz. Also das, was ich immer wieder denke und mache, wird die Wahrscheinlichkeit, dass ich es nochmal wiederhole, noch mehr macht, wird immer größer. Es gräbt sich nie. Indem ich es aber erkenne und dagegen spüre, wenn es schwierig ist, kann ich mir die Wege auf umleiten. Und um das geht es ja genau in dieser Praxis. Es geht um die inneren Verhaltensketten, das, was immer wieder so in uns abläuft, die Interpretationsmuster und die ausfolgenden Gefühlsregeln, und die haben dann wieder einen Einfluss darauf, was ich sage oder mache. Dort geht es darum, eben Einfluss zu nehmen. Und ich möchte euch ein bisschen zusammen, die Lehre ist viel länger, ich habe euch da hinten abgedruckt, den Auszug. Ich möchte euch hier den Teil euch einmal vorlesen. Die Lehre, da geht es eben darum, kann ich, oder was wäre jetzt die Empfehlung von diesem großen Lehrer, egal wie man jetzt denkt, ob man es will, wie gut jetzt, ob es ist oder nicht, oder? Es ist auf alle Fälle eine große Lehre gesehen, das kann man auch sagen. Was sagt er zu diesem Thema? Was ist beeinflussbar? Und in dieser Lehre hier, redet er von dem. Und die Lehre, die heisst eben die 2 Arten von Gedanken. Und da hat der Buddha erzählt, wie er eigentlich, was ist die Grundlage gesehen, zu dem Weg, den man gemacht hat, der zum Schluss der Befreiung hat, zu einer Leuchte geführt hat. Das ist eigentlich etwas völlig Banales. Und ich lese euch das vor, weil das eben ein bisschen eine Übersetzung von einem 2500-jährigen Text. Das ist nicht immer ganz einfach so modernes Deutsch. Und dann denke ich, suche ich den auch ab. Und ich habe aber, der ist noch ein bisschen wolkiger und ausdehnt, und ich habe versucht, dass man so ein bisschen zusammenfasst, dass man noch vorher halbwegs nachher lesen. Ein Bhikkhu ist ein Mönch in diesem buddhistischen Orden. Also er hat seine Bhikkhus, seine Mönchsgemeinden und Mannengemeinden, hat er erzählt. Und ich lese das jetzt vor und ihr könnt das ja mitlesen. Ihr Bhikkhus, vor meiner Erleuchtung, als ich noch lediglich ein unerleuchteter Bodhisattva war, also noch nicht der Buddha, kam mir in den Sinn. Angenommen, ich teile meine Gedanken in zwei Klassen ein. Auf die eine Seite brachte ich dann unheilsame Gedanken, er beschrieb das, jetzt wiederholt es dann x-mal wieder, was es ist, zum Beispiel Gitz oder Begehren nach etwas. Und auf die andere Seite brachte ich unheilsame Gedanken, zum Beispiel Aversion, Hass. Während ich so umsichtig und eifrig und entschlossen weilte, erschien ein unheilsamer Gedanke in mir. Und dann hat er da analysiert. Und ich verstand folgendermaßen, dieser Gedanke ist in mir entstanden. Er ist nicht einfach, da ist in mir gekommen. Er hat eine Bedingung zu entstehen. Dies führt zu meinem eigenen Leid, zum Leid anderer und zum Leid beider. Es beeinträchtigt Weisheit, verursacht Schwierigkeiten und führt von der Befreiung von Nibbana, das wäre dir das Nirvana, weg. Als ich erwog, dies führte zu meinem eigenen Leid, und mir das klar geworden ist, verschwand er. Als ich erwog, dies führt zum Leid anderer, verschwand er. Als ich erwog, dies führt zum Leid beider, verschwand er. Als ich erwog, dies beeinträchtigt Weisheit, verursacht Schwierigkeiten und führt von Nibbana weg, verschwand es. Wann immer ein unheilsamer Gedanke in mir erschien, gab ich ihn auf, entfernte ihn, beseitigte ihn. Aufgeben heisst, ich gebe einfach keine Kraft hinein, ich denke nicht weiter, tue ein Wort. Entfernung beseitigen sind dann Härte, Gangarten, wo in anderen Lehren die Rede beschreibt. Und dann der Satz, ihr Bhikkhus, worüber auch immer ein Bhikkhu oder ein Mensch häufig nachdenkt und nachsinnt, das wird seine Herzensneigung werden. Wenn er häufig über unheilsame Gedanken nachdenkt und nachsinnt, dann neigt sein Geist zu unheilsamen Gedanken. Und dann Umkehrseite, während ich so umsichtig, eifrig und entschlossen weilte, erschien ein heilsamer Gedanke in mir. Ich verstand folgendermaßen, dieser heilsame Gedanke ist in mir entstanden, dies führt nicht zu meinem eigenen Leid oder zum Leid anderer oder zum Leid beider. Er fördert Weisheit, verursacht keine Schwierigkeiten und führt zu Nibbana hin. Wenn ich über diesen Gedanken nachdenke und nachsinne, und sei es sogar eine Nacht lang, sogar einen Tag lang, sogar eine Nacht und einen Tag lang, sehe ich nichts, das davon zu befürchten wäre. Aber mit übermäßigem Nachdenken und Nachsinnen könnte ich meinen Körper ermüden. Und wenn der Körper ermüdet ist, wird der Geist überanstrengt. Und wenn der Geist überanstrengt ist, ist er von Konzentration weit entfernt. Also festigte ich meinen Geist innerlich, beruhigte ihn, brachte ihn zur Einheit und konzentrierte ihn. Warum ist das so? Weil mein Geist nicht überanstrengt werden sollte. Kommt im Morgen dazu, was das heißt. Ihr Bhikkhus, worüber auch immer ein Bhikkhu nachdenkt und nachsinnt, das wird seine Geistesneigung werden. Wenn er häufig über heilsame Gedanken nachdenkt und nachsinnt, hat er unheilsame Gedanken aufgegeben, um den heilsamen Gedanken zu pflegen, und dann neigt sein Geist zu heilsamen Gedanken. Und die Lehre geht in der Lippe und beschreibt in Lippe sie, wer zu befreien. Und ich finde hier die Lehre für mich einfach in der Einfachheit beklagen, so banal, verliebt. Also wenn ich Unheilsames in mir Kraft hineingebe und verfolge, ich weiß, da kommt jetzt ein Begeben nach etwas auf, und ich weiß, es geht mir nicht gut, aber ich habe ein Gewichtsproblem, sage ich jetzt, Oder ich habe ein Problem mit Alkohol und eine gute Meinung in mir auf, ich gebe dir eine Meinung, dann weiss ich, was er anführt. Eigentlich. Und trotzdem kennen wir alle Muster, dass wir Sachen machen, ganz Sport ins Bett oder was auch immer. Das Muster zieht einen mit. Das kann auch ganz banale, problematische Sachen sein. Ich merke, dass der in mir auf, ich erkenne an sich, was es ist. Und dann habe ich können das aufgeben, das erkennen und erfremden und sage, jetzt mache ich bewusst etwas anderes. Das ist ganz schwierig, aber das beschreibt er eigentlich. Dort innen liegt an sich der Weg, die Muster, die inneren Bäche, die inneren Autobahnen, wie einfach umzubiegen. Was er hier beschreibt, das finde ich eben noch ganz schön, aber mit übermäßigem Nachdenken und Nachsinn könnte ich meinen Körper ermüden. Das heisst, also ich interpretiere das jetzt so, dass er, ja, wenn ich nicht immer so zwanghaft praktisch mich einfach analysiere, also das ist mir extrem mühsam. Also dann habe ich praktisch immer noch einen zweiten Stefan, der läuft mir über die Schultern und beurteilt und kritisiert und sagt, ist das jetzt schädlich oder nicht. Und durch das gibt es eine extreme Distanz zum Erleben, das ist extrem mühsam. Also muss ich mir überlegen, erstens und auch, dass ich erstens so eine grundsätzliche Sammlung und Sammlung und Achtsamkeit in mir erzeugt, eine grundsätzliche gute Gestimmtheit, dass es mir gar nicht schwerfällt, erstens das zu erkennen und zweitens auch aus einer inneren guten Haltung über das umzubiegen, dass es einfach unabgeschränkter wird. Am Anfang, wenn man Velo fahren, ist es sehr anstrengend, das Gleichgewicht halten und dann auf den Verkehr achten oder wenn man reitet. Und ein Bild auch in der Lehrrede ist, jemand, der das völlig unangestrengt macht, ein sehr ergierter Ritter. Ich weiss nicht, die Mongolen von einem hier noch äußern, der sogar schlafen, wenn die einfach reiten. Oder ein sehr ergierter Ritter kann einfach praktisch so schlafen, dass Ritter. Trotzdem, wenn das Ross nicht schäuchen, der hat nicht drauf. Er ist sofort präsent. Das heisst, die Achtsamkeit und Sammlung ist so eine Grundströmung, die wir eigentlich haben. Und das Große ist so natürlich und präsent, dass man ohne Kraftaufwand eigentlich merkt, jetzt muss ich etwas ändern und reagieren. Das wäre eigentlich mein mit dem. Das ist, wenn er sagt, also festigte ich meinen Geist innerlich, beruhigte ihn, brachte ihn zur Einheit und konzentrierte mich durch Sammlung und Achtsamkeit, dass ich dabei kann. Und das muss wie einfach eine natürliche Grundfähigkeit werden, wo ich mir das kraftlos machen lasse. Sonst ist es anstrengend mit der Zeit. Also durch die konsequente Unterscheidung im heilsam und unheilsame Gedanken und Stärken, hat Buddha dann über noch x Stufen eigentlich die Befreiung von dem, was ihm liegt und auch anderen Leuten gefunden. Und das hat dann all seine Lehrreden später geschrieben. Und das ist auch der Ausgangspunkt, die ganz simple, einfach mal analytische Unterscheidung. Oder was ist ein Heil und was führt zu was? Und nicht nur erkennen, sondern dann auch, das ist nicht dann der Punkt, die Konsequenz daraus ziehen. Das ist nicht dann, dort wird es dann schwierig. Erkennen ist schon schwierig, aber wenn man es erkannt hat, dennoch konsequent sein. Jetzt, ich erkenne das, aber jetzt gebe ich es auf. Dort liegt natürlich dann der Punkt. Jetzt vielleicht noch konkreter. Was wäre jetzt aus dem Prinzip gesagt, Ansatzpunkt für unsere Praxis? Und das haben wir auf der letzten Seite hier ein paar Ideen. Wenn ich jetzt eingeteilt habe zu den vier Feldern, die wir heute so miteinander besprochen haben. Vielleicht wenn wir zu unterst anfangen, zuerst mit dieser Basis. Das ist gerade das, was in der Lehre gesehen ist das Unangeschränkte. Wenn ich möchte wirklich einfach so auf den Herz-Geist-Raum auf meine Wahrnehmung und auf dem, was meiner Wahrnehmung folgt, einfach heilsam können Einfluss nehmen, braucht es eine sehr regierte Sammlungsfähigkeit und eine fiesige, flexible, kontinuierliche Achtsamkeit. Einfach eine natürliche Fähigkeit, die einfach da ist. So wie ein guter Autofahrer, der ist in Erwartung, dass jemand aus dieser Einbahnstrasse rausfährt, wo man eigentlich nicht darf. Ein guter Autofahrer, sind wir, der läuft das vorbereitet. Ja, so wird das halt mit einer Reaktion sieht man stimmen. Das heisst, einer fährt dann immer eine Haltung, wo eigentlich kann geschehen, was ist, er ist in der Lage, zu bremsen und rechtzeitig anzuhalten oder wenn er fährt, er liegt oder was. Was weiss ich das? Ich muss so eine fließende, kontinuierliche Achtsamkeit in mir haben. Und ich muss probieren, und das ist auch Basis, immer wieder in mir eine Geisteshaltung erzeugen, die grundsätzlich heilsam ist. Eben nicht, dass ich nie grundsätzlich nicht in mir fördere, grundsätzlich ein neidisches Vergleichen, sondern eine Großzügigkeit, eine Offenheit, eine Mitfreude. Er könne sich freuen mit anderen. Zunehmen zu anderen, die nicht von Bedingungen abhängig ist, sondern die einfach eine Zugeneigtheit ist. Ich kann so etwas Geisteszustände in mir trainieren. Das ist zwar ein bisschen komisch, wenn man das am Anfang macht, aber ich kann das durch immer wieder denken, immer wieder mir vergegenwärtigen, was ich eigentlich wirklich möchte, wohin ich eigentlich streben möchte. Ich das immer wieder versuche zu denken, kann ich die innere Verhaltens- Pech, die innere Denkpech, die innere Interpretationspech, den Trampelpfad neu trampeln und die alte Trampelpfad mit der Zeit mit Gras zuwachsen. Und das ist praktisch Basis von dem. Darum ist auch eine kontinuierliche Achtsamkeits- und Sammlungspraxis und das Begehen von dem achtfachen Pfad, um es wieder zu sagen, ist eigentlich die Basis von dem. Das ermöglicht es uns immer mehr in dem googelnden Geist, der blitzartig ist, in Fluss nehmen. Und jetzt können wir uns wieder überlegen, das wäre so Basis, jetzt für die einzelnen Punkte erkennen, Interpretation, was können wir jetzt konkret machen zu diesen Sachen? Im Erkennen oben. Wichtig ist im Erkennen, dass wir immer wieder das Prozesshafte öffnen. Merken, es ist nicht einfach stabil, sondern immer wieder von der Erfahrung, wo man findet, es ist ja so, es ist ja immer so gesehen, es wird auch morgen so sein, offen zu bleiben. Versuchen immer wieder Sachen neu zu sehen. Vor allem auch Menschen. Beziehungen immer wieder neu zu sehen. Nicht auf denken, der ist ja so und der bleibt so und der wird sich nie etwas ändern. Dann wird sich nicht ändern, weil wir sehen sie so, wie wir es sehen. Wie wir es eben meinen, es ist. Und sie sind gar nicht im Ansatzpunkt und ermöglichen auch keine Veränderung. Das heisst, ganz wichtig zu erkennen ist, auch wenn man nicht auf erinnert und schon bewusst zurückgreifen und das Bewusstsein, das sind nur innere Bilder, wo dem Fließenden von der Wirklichkeit eigentlich nicht gerecht werden. Und darum versuchen auch solche Sachen, wo man das Gefühl hat, es ist so und es ist immer so gesehen, versuchen neu zu erleben. Und selber auch wieder neu begegnen. Sagen, es könnte einfach ändern, ist möglich. Das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt von dem. Schauen, dass wir uns nicht verfestigen und einfrieren in dem, was ist. Und man merkt, es mit all den Menschen, Die haben alle schon gesehen und sie sind einfach so verbissen und so stur und stabil und es ist alles so, die haben, da haben sie nicht mehr, es ist einfach so. Und es gibt andere, die sind immer noch voll fließend und offen und neugierig. Und das ist da jetzt der Unterschied. Wir kennen Menschen, die in sich erstarrt sind und wir kennen andere Menschen, die fließend sind, immer noch wach, neugierig, offen. Das wäre also die Haltung, wo wir können schauen können, wo sind wir da selber. Zweitens ist bei der Interpretation wirklich immer wieder probieren, Alternativen zu sehen. Ist meine Interpretation wirklich die einzig mögliche? Kann es noch ganz anders sehen? Vor allem, wie kann es der andere vielleicht sehen, wenn ich es so sehe? Ich finde, das ist doch so, dass wir so sind. Das, was ich sage, meine Meinung ist korrekt oder der und der Verlauf, den wir miteinander erlebt haben. Und wenn ich plötzlich die Haltung von anderen versuche einzunehmen, dann merke ich, es ist ganz anders. Für mich war das ein riesig Spannendste, als ich im Grossrot gesehen bin, 6 Jahre lang in Basel, zu erfahren, wie Menschen mit voller Überzeugung über genau das Gleiche eine völlig andere Meinung haben. Das hat mich faszinierend gefunden. Wer Vertreter hat und auch gut begründet, und man sagt, ja, es hat beides eigentlich etwas für sich. Völlig anders gesehen. Die einen gefunden, dort muss kein Velo durch oder Pensionskasse muss so und so ausgestaltet sein von Badenstadt. Und das Haus muss abgerissen werden, das Haus dann am Messeturm oder was haben wir dort gestritten drüber, da wird jetzt nicht mehr abgerissen. Die Linken haben gefunden, das muss stehen bleiben, das ist Mieter und eine billige Wohnung und so. Und die anderen gefunden, das Haus muss weg neben dem Messeturm, das passt ja wirklich nicht, machen wir gescheites dort. Und die Diskussion ist fantastisch gesehen. Das ist unglaublich. Wieder spannend. Wieder dort die Alternativen wirklich auch zu sehen und selber zu merken, wann bin ich so in Szenariedenken gefangen. Dass ich mir Sachen anfange auszumalen. Und ich muss eigentlich einfach sagen, hey, stopp, das führt zu Unheilsam, es macht mich unzufrieden, unglücklich, es macht mich ängstlich. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es eintrifft, ist 10%, wenn es hochkommt. Also selber das Erkennen, das Szenariendenken erkennen. Und den Einfluss von Zielen auf Interpretationen zu kennen. Es darf gar nicht anders sein, darum interpretiere ich so. Also dass ich meine Erwartungen, meine Interpretationen beeinflusst. Und damit ich auch Sachen ausblende, wenn ich denke, eigentlich hätte ich so etwas sehen, wie es dieser Person geht. Aber ich habe einfach wollen, dass es zu Weg ist, weil das wäre es mir nicht gut gegangen. Also übersehe ich, wie es dieser Person eigentlich geht, weil ich eigentlich einfach so will, es muss so sein. Die muss jetzt zufrieden sein. Ich sehe gar nicht, dass es ganz mies braucht und plötzlich bin ich überrascht über die Generation, weil ich einfach anders kann wählen sein. Weil ich versuche zu sehen, wie können sie wirklich sein, nicht nur meine Interpretation in die Wirklichkeit hineinzuspiegeln. Bei der Beurteilung wirklich das Erkennen von Wirken, von Idealen, nach welchem Ideal tue ich noch hecheln bei mir, an was für Ideal in mir missen wir, was machen die Ideal mit mir. Was habe ich wieder für Idealbilder von mir, von meinen Beziehungen, von meiner Arbeitsstelle, von meinem Chef, von meinen Kollegen, von meiner Sündung. Und tue ich, weil ich eigentlich das Ideal suche in der Wirklichkeit, mehr das Erleben von der Wirklichkeit verunmöglichen. Es war eine tolle Sonne, es war jetzt nicht ganz so sonnig, aber ich habe trotzdem im Buch von dem, was ich lesen konnte. Und ja, es war trotzdem gut gesehen. Aber ich habe erwartet, dass ich grün werde auf der Terrasse, bin ich nicht geworden. Und damit ist das der Nachmittag im einen. Sondern dass ich wirklich sehe, was ist denn da, nicht, will ich jetzt meine Ideale nicht sehen in der Realität oder bin ich aber nicht oder bei mir selber, dass es schlecht ist, sondern dass ich sehe, das, was da ist. Das Erkennen von Vergleichen und Verurteilen ich mit anderen, sind wirklich die Sensoren für das haben. Was macht das mit mir? Wie tue ich mich permanent beurteilen? Und dann eben das wirklich probieren, das unterscheiden, was ist heilsam für mich nicht. Wieder mal zu sehen, was ist richtig oder was ist wahr oder was ist nicht wahr. Da gibt es ein paar sehr interessante Lehrreden dazu, wo letzten Leute zu Buddha kommen und gefragt, du, der erzählt das. Der Lehrer, der hat einen riesen Streit gegeben zwischen verschiedenen solchen Guru-Schulen. Und dann sind immer noch Leute zu ihm gekommen und gefragt, du, wer hat jetzt Recht von dir? Was sagst denn du zu dem? Und er hat ihm nicht gesagt, der eine oder andere hat Recht, sondern schaut darauf, was ist die Wirkung, wenn du das nach dieser Lehre lebst. Was sind denn die Folgen? Und so wie die Folge ist, wenn es heilsam ist, dann ist es korrekt. Und wenn du merkst, der, der das lehrt, bei ihm wird es dann so, wenn das heilsam ist, was er lebt, dann ist es richtig. Und dann lebt man nur. Das ist das Kriterium. Also das Kriterium für uns, was ist wirklich gut, ist für uns und andere heilsam oder nicht. Und dort müssen wir nicht mal Kraft geben. Und wirklich das Kriterium so für sich selber entdecken. Beim Erleben, denke ich, was man dort hineinnehmen kann, ist, ja, wie erkenne ich die Grundstimmungen, wie die zum Beispiel in mir liegen. Schauen, wie stand ich jetzt am Morgen auf? Mit den Augen aufwachen, was ist meine erste Gestimmtheit? Und wie wirkt sich das jetzt auf, wenn ich jetzt in der und der Gestimmtheit angefangen habe, dass ich im ersten Familienmitglied oder ich sehe dann eben die Unterhose, wenn man am WC liegt am Morgen. Wenn ich entspannt aufstand, sage ich dir, okay, dann hat sie vergessen, nimm sie übrigens auf und entsorge dir im Wäschekorb und sonst passiert etwas anderes. Also, wie wirklich Grundstimmung wie reagiere ich auf das? Wie wirken sich solche Emotionen in meinem Körper aus? Wie merke ich das? Wie tut der Körper, wenn ich dann wirklich zum Beispiel ins Atmen gehe und eine Zeit lang einfach nicht ins Handeln gehe, wie wirkt das wieder zurück auf meine Emotionen aus? Kann ich zu Emotionen Freiheit gewinnen? Kann ich das Gefühl, ich bin jetzt traurig? Oder kann ich sagen, ich spüre, da ist Trauer in mir? Aber es ist Trauer an mir und eben auch noch anders. Es ist nicht nur Trauer. Wenn ich sage, ich bin traurig, dann ist nicht nur das Trauer. Ich bin Trauer, Punkt. Es ist so. Wenn ich sage, da ist Trauer in mir, da ist Anspannung in mir, dann habe ich Freiheit, dem anderen zu begegnen. Kann ich das? Das wären einfach so ein paar Ideen, die mir jetzt auf dem, was ich hier gesagt habe, unser Gnäst, wenn ich lange nicht abschließend sein soll, euch einfach ein bisschen Ideen geben, was können solche Praxis, wie wir hier machen, sein? Und man merkt jetzt, ich hoffe, das ist da jetzt deutlich geworden, es geht nicht nur darum, sehr gesammelt und schön weich gezeichnet dort sitzen. Sondern es geht darum, mit den beiden Fähigkeiten, Sammlung und Achtsamkeit, die Instrumente anzuwenden. In all dem, was er basiert, in dem Herz-Geist-Wurm. Und das geht's. Und einfach heilsam Einfluss zu nehmen. Ja. Und dann sieht man eben auch, das heisst nicht nur, sitzt hier und beobachtet atmen, sondern merkt, wenn das jetzt nur ein paar Stichwörter oder was man alles machen könnte, dann könnte man lange viel darüber sagen. Das geht sehr, sehr viel breiter und sehr viel differenzierter, die Achtsamkeits- und Sammlungspraxis. Und das, was man eben sehr miteinander gelernt hat. Dann kriegt es erst eine extreme Kraft. Okay, das wäre das, jetzt bin ich wieder. Relativ lang geworden, ich habe wahrscheinlich nicht so didaktisch nicht geschickt, so lange zu schwätzen. Aber es ist jetzt, wie es ist. Und wer jetzt gelegen hat, dann würde ich sagen, hier mal vielleicht kurz, zuerst nach zwei, drei Minuten, so ein bisschen sacken lassen. Ich würde das bei uns nachkommen lassen. Ich würde nicht so anfangen dazu. Einfach einmal, wenn das jetzt einfach so in Ruhe geht, was poppt vielleicht auf in euch an Frage, an Widerstand, was klingt in mir noch, was ärgert uns vielleicht auch, aber es passiert auch gar nicht, weil wir jetzt einfach zu mir sind. Und es kann übrigens auch so sein, dass wir ein bisschen Wind verschöpft, da hätten wir jetzt viel Zeit vorgetragen. Es kann sein, einfach, wie wirkt das jetzt so noch, das, was ich euch erzählt habe. Für ein paar Minuten und dann können wir dann noch in eine kurze Fragerunde und bist du schon in euch Folgen, Bemerkungen, Unklarheiten.
Ich habe mir vorhin gedacht, in den kurzen 2-3 Minuten, dass das ja wunderbar wäre, wenn ich das öfter mal hinbekommen würde. Das wäre so eine Erleichterung. Also diese ausgetretenen Pfade dann manchmal verlassen zu können, also die also mit Sorge und Fantasie oder so zu tun haben. Funktioniert es dann so, dass ich der Sorge im Grunde keinen Raum mehr lasse? Also ich denke was anderes in dem Moment oder versuche ich sie auszutricksen? Oder wie mache ich das?
Nein, du gehst durch Sorge, die dürfen ja da sein, die Sorge darf da sein, es geht dich nicht darum, sie zu verdrängen. Ja. Aber sagen, da ist Sorge in mir und das Thema, aber es gibt ein anderes Thema, das auch da sind. Also ich tue wie meine Aufmerksamkeit oder die Kraft, wenn ich jetzt in den Sorgenmodus reingehe, dann weiss ich aus Erfahrung, sage jetzt mal, dass in der letzten Zeit, dass sich Sorgen schlussendlich sie häufig unbegründet war, manchmal ist sie dann auch begründet, aber dass du dich jetzt so sehr viel Zeit und Energie innen investierst, eigentlich mit dir dazu führt, dass du dich immer schlechter fühlst. Oder? Und dass du jetzt sagst, ich erkenne die Sorge, die hat für dich eine gewisse Berechtigung, aber was macht denn mit dir das und das? Es tut mir einfach mit ganzem Mami-Tag, ohne dass du schlussendlich aus dieser Sorge etwas wirklich voll, nämlich da geht einfach um und du kannst auch gar nicht ändern, du sorgst dich einfach. Sagen, jetzt nehme ich, gehe ich zu Abend und ich nehme jetzt die Vögel oder ich nehme jetzt die Düfte oder so. Ich versuche wirklich mich aus diesem Sorgenabhandschen, diesem Affengeist raus zu befreien und sagen, ich tue meine Kraft, meine Aufmerksamkeit auf etwas anderes richten. Du erkennst aber, die Sorge ist da, die hat dann gerade also, du hast schon eine gewisse Berechtigung, aber ich gebe keine weitere Kraft rein. Weil es führt bei mir nur zu weiterem Unheil. Vielleicht auch sogar bei anderen, weil ich dann so in Sorge bin, merke ich auch gar nicht, wie es anderen geht, bin ich vielleicht pampig zu anderen oder aggressiv und so. Es führt dann sogar bei anderen zu Unheil, aus dem raus. Und damit ich das erkenne, gebe ich es auf. Aber das finde ich auch sehr tröstlich. Da muss ich sehr aufpassen, dass es das nicht auch wieder zum Ideal wird, die ganze Geschichte. Oder? Dass jetzt einer sagt, und das geschafft hat, ist ja wunderbar. Aber ich habe gesagt, das geht nicht. Das ist nicht jeder, der man nicht kennt, ist gut. Das so finde ich in dem achtfachen Pfad, wo wir nicht darüber geredet haben, aber es gibt auch Vorträge auf der Webseite, das könnt ihr noch mal hören. Ein Element daraus finde ich ein ganz wichtig, ist rechtes Bemühen. Das entspricht eigentlich plus minus dem heilsames Fördern, unheilsames Unterlassen. Es heisst bemühen. Es heisst nicht in jedem Fall tun oder erreichen. Es geht einfach darum, ich habe wie einen Fixstern, sagen wir mal, einen Morgenstern oder was C-Phase auf uns richten. Ich möchte heilsames Fördern und ich bemühe mich vom Moment zu Moment dann, wo mir möglich ist. Und das heisst nicht von Moment zu Moment erreichen und tun, sondern ich mache mir möglichst. Und das, was mir möglich ist, ist in dem Moment auch gut. Wenn ich nicht das gemacht habe, was mir möglich ist, dann ist das alles verpasst. Aber ich mache es einfach so gut, wie es kann. Und darum dürfen wir uns nicht wieder mit dem Ideal von einer völlig neuen Strukturierung von all unseren leidenschaftenden Verhaltensmustern wieder frustrieren. Weil der Leidenschaft ist ja wieder mit dem Tafelpfad den Bach durch. Dann tun wir uns das selber und sagen, da müssen wir ganz massiv aufpassen. Es ist wieder darum, es geht einfach darum, es gibt die Möglichkeit, die existiert tatsächlich. Sie bedingt aber auch, dass ich konsequent angehe, weil das sind extrem kräftige Muster, extrem tiefe Gräber, die wir haben. Und es ist aber möglich, und es ist auch immer noch so möglich, wie es mir eben auch wirklich möglich ist. Es geht auch darum, dass ich mich eben bei mir, dass ich dranbleibe und nicht einfach sage, ich lasse mich auf der Seite, dann habe ich, dann schiebe ich. Wenn ich mich aber so bei mir so gut kann, bin ich auf dem richtigen Weg. Das wäre das richtige Bemühen. Das ist mit dem Moment. Zweite Fragen oder Unklarheiten? Ja?
Warum handeln wir so viel wieder besseres Wissen?
Nochmal zu.
Warum handeln wir so viel mal wieder besseres Wissen?
Ja, was meinst du?
Also ich kann schon denken, wenn man mit Willensschwäche jetzt tun.
Ja.
Warum ist das negativ so viel? attraktiver in Anführungszeichen. Warum sind wir eigentlich vielfach auch von dem fast mehr gezogen?
Also das muss jeder versichern. Ein Teil ist immer, also ein Teil ist Energie, ist ein ganz wichtiges Element in dieser Praxis. Miriam ist einer von den Erleuchtungsliedern. Es gibt so Erleuchtungsfaktoren. Einer davon ist Virya, Energie. Es braucht Energie. Das ist es ja. Es braucht Kraft. Und das andere ist, ein Teil, glaube ich, also ich sage es auch für mich, wenn ich das bei mir beobachte, warum mache ich das? Weil ich zum Teil einfach die Folgen ausblende. Also es ist jetzt halt angenehm, gerade ein Buch lesen, wie ich wüsste, das würde mir wirklich gut tun, und jetzt lese ich halt einfach etwas anderes, und ich schaue irgendwie so. Oder? Mhm. Es ist einfach einfacher, es ist bequemer. Die Schwelle ist kleiner. Eigentlich würde ich sehr gerne Englisch lernen. Sag ich jetzt, das ist mein Fall, sag ich, würde das jetzt gerne. Dann muss ich halt wirklich büffeln. Und das würde mit dem Liegen, mit dem Blick, in der Friede, ich gehe dann in die Ferien. Warum mache ich es nicht? Weil ich einfach bezogen etwas anderes mir einen schnelleren Nutzen, eine schnellere Emotion verspricht. Oder? Viele Sachen von denen, die wir eigentlich nicht machen, sind Investitionen. Ich muss jetzt etwas investieren, wo ich ein anderes, viel schnellere Verlustbefriedigung würde oder Genussbefriedigung würde bringen. Darum mache ich es. Das andere bedeutet wie einen gewissen Verzicht, um etwas anderes, was aber eigentlich wichtiger ist, zu erreichen. Und dass ich so auf das verzichte, um das zu erreichen, das ist ein häufiger Punkt. Und darum ist auch Verzicht, das klingt extrem altmodisch, ist auch ein ganz wichtiger Teil von der Praxis. Aber es ist ein bewusster Verzicht, um eigentlich etwas, was wichtiger ist, zu erreichen. Und für das muss ich aktuell teilweise auf Sachen einfach verzichten, sage ich nachher nicht. Ich setze meine Zeit konzentriert auf etwas einsetzen, was mir wichtiger ist. Ich tue mich nicht verzetteln. Ich lasse das Zeug weg. Ich lese das Zeug nicht mehr. Und ich sage eigentlich, ich habe 3 Stunden Freizeit am Hof. Sag jetzt. Wenn ich das jetzt einfach 2,5 Stunden mit etwas auffülle, was mir eigentlich gar nicht wichtig ist, dann bin ich noch 1,5 Stunde, dann bin ich zu mir, dann bin ich am Tag. Dann ist halt das wieder vorbei. Ich habe das, was mir eigentlich wichtig ist, nicht gelesen. Und das halt zu erkennen und dann die Energie aufzuwenden, das ist schwierig. Und ich denke, es ist schwierig, so ganz banal von investieren. Es braucht oft einen Invest. Und dieser Invest bedeutet im Moment Genussverzicht. Und das machen wir nicht. Schwierig auf etwas, nachdem wir eine schöne Ferienwohnung kaufen oder schöne Ferien, dann müssen wir da jetzt sparen und müssen so ein bisschen schmal tun, damit ich das kann. Das ist genau das Gleiche. Und dann habe ich eigentlich das Ziel. Sehr ähnlich. Auf das sind wir häufig nicht bereit. Wir müssen sehr genussorientiert, sehr schnell Genuss befriedigen. Ich glaube, das ist, also das für mich, wenn ich darüber nachdenke, das ist einer der häufigsten oder der Faktor für mich, wo wir etwas nicht machen. Aber für dich ist es vielleicht anders.
Ist vielleicht nicht, also ich denke mal, ganz vieles von diesen Pfad, das kenne ich nicht. Also, das ist ja eigentlich ein guter Fall, wenn ich immerhin mehr, ich mache eine Wiederholung. Dann weiss ich ja schon, ich mache eine Wiederholung. Aber manchmal hat man ja so Dogmen und so fixe Wege oder fixe Einstellungen auch, wo man als das gar nicht a priori erkennt. Ja. Und man plötzlich merkt, ah ja, ich könnte auch noch anders, wenn es einem vielleicht etwas sagt. Also ich glaube, dass vieles auch ganz unbewusst ist.
Ja, für das braucht es eben der Freiraum, wo man in der ja, 18 keine Sammelmedizin, dass ich viel so merke, ich habe Optionen, ich habe andere. Das ist ein Teil. Und zuerst mal gut, wie der Raum aufzutun, wo mit der Zeit dann auch stärker wird. Und wenn er dann offen ist, in diesem Raum eben erstens mal die Muster erkennen und dann sehen, es gibt Alternativen, um sie dann auch umzusetzen. Ja. Aber das ist eine Stufe, das ist ein Veränderungsprozess, das es bei der Frage gibt. Ja. Je mehr man so Muster erkennt, desto schneller erkennt man auch nochmal andere Muster, oder? Mhm. Also es ist dann auch, da gibt es dann auch einen Lerneffekt und da wird es mit mir wachen, wenn man sich mal auf so Muster anfängt, achten bei sich selber. Meistens, man kennt Muster wie den anderen perfekt, bei sich selber, aber bei sich selber schauen, das sind die eigenen Knöpfe und Muster. Und mir hat an einer Schulung, die ich jetzt mache, der Lehrer dort gesagt, nein, das ist ein Vortrag, aber das ist der Lehrer, der Vortrag gehalten. Eigentlich geht es darum, in dieser Praxis von den eigenen Knöpfen, die man drücken kann, abzukoppeln zu werden. Mhm. Wir alle haben Knöpfe. Wenn das und das gedruckt wird, dann reagieren wir so und so. Und ein, der von dem abgekoppelt ist, ist eigentlich nicht vorhersehbar, wie man reagiert. Wir können die meisten Menschen steuern, indem wir das und das Dinge sagen, dann wissen wir, das funktioniert mit großer Wahrscheinlichkeit so und so. Ein, der nicht auf seine Knöpfe reagiert, dann wissen wir nicht, wie das funktioniert. Der ist abgekoppelt, der reagiert nicht mehr. Der ist völlig frei von dem. Das werden die befreien. Das hat immer so eben abgekoppelt werden von den eigenen Druckknöpfen. Wo einfach nur hinten dran Muster läuft. Knopf, die Muster. Das sind teilweise ganz kleine Muster. Das können zu großen Muster verdichten. Das ist eigentlich auch eine andere Bedeutung von Befreiung.
Ich kann noch sagen, dass ich dir dankbar bin, dass du so ein schwieriges Thema eigentlich so gut und plausibel und verständlich kannst darstellen. Das ist ganz toll. Also bei mir kommt das sehr an. Und es unterstützt so wirklich auch die Praxis. Also ich merke so, ah ja, das ist mir bekannt und da und das. An dem Punkt stand, bin ich auch schon angestanden und so. Und ich find, mit so einfachen auch Symboliken und also irrsinnige Arbeit.
Also gut, du nicht ein bisschen den Horizont, so Perspektiven auf das Gehör, was das alles kann sein. Das ist dann der Merkmal, das ist extrem faszinierend. Das ist eine riesige Welt von Möglichkeiten. Okay. Ich danke euch, dass ihr mir so lange zugehört habt. Ich habe einen anderen Vortrag, das ist nicht selbstverständlich. Und euer Interesse gebraucht haben. Ja, lasst es mal nachgehen mit euch. Ich mache es auch wieder. Dann verzeiht euch da drauf und die Idee war, irgendwo könnt ihr euch etwas nehmen für eure Praxis. Und es sind einfach alles in der Meinung, es soll euch Ideen geben, selber weiter daran zu denken. Das ist nicht, dass einfach die Interpretation jetzt die Interpretation ist. Schon eine Sichtweise von mir, wo für euch etwas wieder zum Mittagessen bringt. Eure eigenen Ideen und Werke für Praxis. Okay.